das Wesentliche sehen. Sich auf das Wesentliche konzentrieren, Prioritäten setzen. Ich hatte diese Woche ein SSK, Pastorenkonferenz auf Basel, 4 Tage weg, 4 Tage mein Büro alleine, Telefon beantworten, wo ich zurückkomme. Es waren, glaube ich, etwa 7 Nachrichten drauf. Dann die Mailbox überfüllt. Ich bin eingekommen und habe abarbeiten. Dann läutet das Telefon, du, dringender Fall, Notfall. Junger Mann sollte etwas zum Übernachten haben, viele andere Probleme, noch mit Behörden schauen. Wo setze ich Prioritäten? Setze ich auf Priorität, jetzt auf die Mails beantworten, die schon seit 3 Tagen darauf warten, dass sie etwas hören von mir? Oder setze ich es auf den Mann, der Hilfe braucht? Oder setze ich es auf Predigtvorbereitung? Schliesslich stehe ich am Sonntag das Räum lang. Was mache ich dort? Prioritätensetzung. Und was mir auffällt, ist, dass wir meistens im Rückblick fast besser sehen, ob es uns gelungen ist oder nicht. Und wo wir Priorität wirklich hergelegt haben, als wenn wir es vorher entscheiden. Wenn ich aber so Jahresendrückblick steht, ist ja auch schon gleich bevor machen und schauen, was habe ich das Jahr gemacht? Habe ich das gemacht, was ich wollte, was ich mir vorgenommen habe? Ist das zum Tragen gekommen, was mir wirklich wichtig war? Oder ist das mehr so zum Nebenschauplatz geworden? Ist all das Störende, all das Lustige, all das Lautschreiende um mich herum, was mich hergetragen wird, teilweise gut, teilweise weniger hilfreich. Hat mich das bestimmt? Oder was hat mein Leben bestimmt? Spannend ist, wenn wir etwas Neues anfangen, wenn wir in ein neues Umfeld kommen oder in eine neue Situation, dass es dann wie bewusst wird, wenn wir uns auf das Wesentliche richten. Vor 2,5 Jahren hat unsere Anja gelernt, Autofahren. Da hat sie ja zuerst müssen sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wie bewegt man ein Auto? Da ist noch nicht darum gegangen, was die Schilder bedeuten und was die Geschwindigkeitsbegrenzung ist, sondern nur, wie bringe ich das Auto überhaupt in Bewegung? Wie geht es mit Kuppeln, Schalten, Gas geben? Auch noch hilfreich, wie geht es mit Bremsen? Die Steuern ist auch schon später gekommen. Wir waren am Anfang auf einem grossen Platz, Privatplatz, da ist Steuern noch gar keine Rolle gespielt, sondern wie bringe ich das vorwärts? Und so haben wir das geübt und geübt. Und was ich dann das konnte, was ich das Wesentliche verinnerlicht hatte, haben wir gesagt, so, und jetzt können wir uns um das andere kümmern, jetzt gehen wir mal auf die Strasse. Es haben sich dann auch Prioritäten verschoben, dann ist dann plötzlich der Verkehr sehr, sehr wichtig gewesen und das Wesentliche gewesen, weil ja das andere nicht mehr so viel absorbiert hat. Aber es ist eben nicht nur bei Neuem so. Ich glaube, wenn wir auf unser Leben schauen, lohnt es sich zu überlegen, was ist wesentlich. Es ist jetzt gerade ein Buch in der Bestsellerliste, ich glaube immer noch, es ist vor etwa einem halben Jahr reingekommen. 5 Sachen, die Menschen bereuen, wenn sie sterben. Es ist spannend zu sehen, was bereut wird. Das Erste, was bereut wird, ist, oder das, was am meisten genannt wird, ich bin nicht ich selber gewesen. Und das zweitmeiste, Beziehungen. Ich hatte zu wenig Zeit für Beziehungen gehabt. Du hast am Anfang den wunderbaren Geldbündel eingetreten. Ich weiss nicht, wenn mal das Wasser im Mund zusammengelaufen ist. Es wäre schon cool, so ein Spiegelchen daheim auf dem Küchentisch zu haben, oder? Aber eben, was macht man damit und wie wichtig ist es wirklich? Und darum möchte ich mit euch heute darüber nachdenken, wie können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und was ist das Wesentliche? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, fängt der Vers an, wo Jesus den Jüngern sagt. Es ist eine alte Übersetzung und ich weiss nicht, wer von euch noch das Wort trachten braucht in seinem Sprachgebrauch. So, ja, heute trachte ich das und das zu machen. Ich glaube, das ist nicht so unserem üblichen Sprachgebrauch, darum lohnt sich dort ein bisschen herzuschauen. Was ich nämlich gemerkt habe in der Vorbereitung, es ist wirklich schwierig, gewisse Wörter mit neuen zu ersetzen. Weil es gibt so Aspekte drin, die man fast nicht reinbringt. Oder die fehlen. Man braucht dann sofort sehr viel mehr Wörter. Das Trachten ist ein Suchen. Aber nicht nur ein Suchen, es ist auch ein Verlangen. Wenn wir schauen, im Griechischen steht Zeteite dort ein Wort, das wirklich das Suchen und Verlangen in sich vereint. Es ist nämlich das Suchen, das der Menschensohn hat, um das Verlorene zu retten. Es ist das Suchen, das der Hirte einsetzt, für das einzelne Schaf zu finden und die 99 alleine zu lassen, weil das eine verloren ist. Es ist das Suchen von der Witwe, die ihre Geldmünze verloren hat und alles, was das ganze Haus auf den Kopf stellt, um die eine Münze zu finden. Wie wir es in diesen Gleichnissen im Lukas 15 sehen können. Es ist das Suchen von Gott, um dich und mich, um jeden Menschen zu finden und ihn zu retten. Spannend ist, dass es ein Suchen ist, ein Trachten nach etwas, was schon einem gehört hat, was schon zu einem gehört, eigentlich. Das sehen wir beim Hirten, das sehen wir bei der Witwe, das sehen wir aber auch bei Gott. Gott hat uns Menschen gemacht. Er hat dich und mich ausgedacht und gesagt, hey, die mache ich jetzt Rally, ich finde die Idee so genial von dir. Die wollte ich vor Augen haben und die wollte ich auf dieser Welt sehen, rumlaufen und leben. Und darum hat er dich und mich geschaffen. Er hat die realisiert. Und wir Menschen sind eigensinnig, sind andere Wege gegangen, wir haben uns abgewendet. Wie eben das verlorene Schaf in dem Gleichnis im Lukas. Wir sind eigene Wege gegangen und irgendwo zwischen den Büschen und den Felsen haben wir uns dann verloren. Gott möchte dich und mich retten, möchte jeden Menschen retten. Und ihm ist die Rettung so wichtig, dass er eben alles liegen lässt. Er lässt die 99 gerechten Schafe liegen, oder schon geschützte Schafe, und sagt, ich komme das eine suchen. Und die Suche, das Trachten danach, dass wir Menschen gerettet sind, das ist ihm so wichtig, und das kommt in dem Wort auch zum Zug, dass er alles hergibt dafür, sogar sich selber. Er hat sich selber am Kreuz hergegeben. Er hat alles auf sich genommen, damit wir gerettet werden können. Er hat die Kosten von unserer Eigensinnigkeit hat er auf sich genommen, nämlich den Tod. Aber er hat es nicht bei dem stehen. Er hat den Tod gebrochen, darum ist das Kreuz leer. Er hat den Tod gebrochen und hat damit uns ermöglicht, dass auch wir den Tod brechen können. Der Tod ist nicht der Schlusspunkt. Und das ist die Hoffnung von uns Christen. Der Tod ist nicht der Schlusspunkt, sondern ist ein Doppelpunkt. Dort fängt es an. Nämlich die Ewigkeit wieder in dem Leben, wie es Gott ursprünglich gedacht hat. In dieser vollkommenen Liebe, in dieser Herrlichkeit, wo er uns eigentlich dafür hat geschaffen. Und wir dürfen in dieser Welt schon ein bisschen Vorgeschmack bekommen auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit, auf das wunderbare Leben. Ich sage immer, das ist so das Apero-Häppli auf die Ewigkeit, die wir heute erleben. So Momente, wo wir dürfen glücklich sein, Momente, wo wir dürfen die Liebe erleben, die Mitmenschen uns schenken und wo uns einfach gut tut. Aber die Momente, wo wir dürfen Gottes Liebe erleben, wo uns einfach gut tut und erfüllt. Und das möchte Gott, dass jeder Mensch hat. Und darum möchte er auch jeden retten. Und darum trachtet Gott danach, jeden Mensch zu finden. Jeden Mensch zu erreichen. Ich weiss nicht, wo du stehst heute Morgen. Ich erlaube mir jetzt zu tun. Ich weiss nicht, wo du stehst. Vielleicht sagst du, ja, also von dem Gott weiss ich noch nicht allzu viel. Ich bin eher noch auf meinen Wegen unterwegs. Dann darfst du dich heute von Gott finden lassen, wenn du willst. Und wenn du weisst, wie das geht, dann wende dich an jemanden, wo du weisst, was kennt. Sei das beim Dieter oder bei mir oder bei jemand anderem, der da ein- und ausgeht, den du kennst. Und sprich es mal an. Vielleicht hast du auch noch sonst grosse Fragen zu all dem. Was soll das mit dem Kreuz? Wieso ist eigentlich die Konsequenz von unserer Eigensinnigkeit der Tod? Was soll das überhaupt? Dann komm mit diesen Fragen. Es lohnt sich. Und ich bin überzeugt, wenn du dort genauso trachtest danach, die Wahrheit zu erfahren. Trachtest danach, das zu finden, was deinem Leben wirklich Halt und Sinn und auch eine Zukunft gibt. Dann wirst du es auch finden. Weil der Gott sagt, ich werde mich finden lassen. Ja, das Wort Trachten hat auch das Verlangen drinnen. Auch von Gott zu verlangen und eine Erwartung drin. Nämlich die Erwartung, dass das, was er gibt, dass das nicht in einer Sackgasse landet. Wir können ehrlich sagen, dass es eine göttliche Forderung gibt, die aus dieser Beziehung zu ihm entsteht. Nämlich die Forderung, dass das, was uns damit beschenkt, an Liebe, an Geduld, an Barmherzigkeit, an Gnade, an Freude, an Frieden, an Trost, dass das auch anderen dürfte zur Verfügung gestellt werden, weil er gibt es im Übermass. Gott tröstet, stärkt und verbaut uns, ermutigt uns, freudigt uns im Übermass. Und wir dürfen das empfangen und weiter verschenken und dürfen merken, wie das Früchte trägt. Es gibt eine Geschichte, wo Jesus ein Gleichnis bringt von einem Feigenbaum, den ein Bauer hat, der nicht Frucht bringt. Und eigentlich wollte er den Bauer abhauen, aber der Knecht sagt, komm, wir warten und wir geben ihm noch eine Chance. Ja, Gott verlangt auch, dass es Früchte trägt, dass es sichtbar wird. Jakobus sagt, dass Glauben, ohne dass er sichtbar wird, in dem, was man tut, dass er kein Glauben ist. Und das ist auch eine Erwartung, die Gott hat. Und das kommt in dem Trachten auch dazu, dass Gott trachtet nach uns, damit seine Liebe eben weitergeht. Weil er möchte die durch uns, durch die Menschen, möchte er die weiterlaufen lassen. Weiter verschenken lassen. Und genauso sollen aber wir uns ausrichten nach dem, was Gott will. Eben danach trachtet. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und Gott will uns alles geben dazu. Ein paar Vers später lesen wir schon. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir sollen also suchen, wir sollen danach trachten, sollen uns nach ausstrecken. Nach was? Nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ich glaube, die meisten hier haben schon mal zu unser Vater gebetet. Und dort beten wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist genau das. Gottes Wille auf dieser Erde geschieht nicht nur durch sein übernatürliches Wirken, sondern durch dich und mich. Und das möchte Gott. Weil sein Wille ist, ja, das schauen wir jetzt genau an. Vielleicht noch als Verdeutlichung dazu, im Kolosser steht eine Verdeutlichung davon, Kolosser 3, 1 und 2, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, was Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und das ist nicht nur nach oben gemeint, was die Zukunft anbelangt, sondern was auch die Werte sind, das Verlangen, die Zielrichtung. Wenn ich jetzt sage, was ist denn Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit, wenn man eine ausführliche Antwort willst, lies die Bibel. Das ist die ausführlichste Antwort. Die ein bisschen kürzte Fassung wäre, lies mal das Matthäus-Evangelium. Es gibt ganz viele Gleichnisse dort zum Reich Gottes. Und es lohnt sich absolut, sich mal einfach diesen Gleichnis zu stellen. Es sind über 15 Gleichnisse dazu. Und es lohnt sich, die mal anzuschauen. Ich bin ganz neu begeistert worden von dem kommenden Reich von Jesus und schon dem, was er hier startet damit, wo ich mich den Frühling intensiv damit auseinandergesetzt habe. Es lohnt sich absolut. Es gibt noch eine kürzere Fassung. Was Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit ist, nämlich lieb Gott von ganzem Seel, ganzer Herz und ganzem Verstand und die Nächste wie dich selber. Und es gibt noch mal eine kürzere Fassung. Shalom. Shalom, was wir mit Frieden übersetzen, bedeutet aber noch viel mehr. Shalom bedeutet heil sein. Vollumfänglich wieder ganz sein. In dem, wie man denkt ist. Es gibt ein Buch, das Shalom-Projekt, das ich euch ganz wärmstens empfehle, wenn ihr mal wollt, dieser kürzesten Fassung, das ist also kürzer als das hier, wenn man dem wollt, nachher geht, es lohnt sich absolut. Gottes Reich ist wie ein Gegenentwurf zu dem, was wir hier in der Welt sehen. Vielleicht müssen wir aber umgekehrt sagen, eigentlich ist Gottes Reich ja zuerst gewesen und die Welt ist eigentlich wie der Gegenentwurf zu Gottes Reich. Hier zählt das, was du reichst, da zählen so die Prioritäten, die wir zum Teil gesehen haben. Karriere, Geld, Image, Vergnügungen. Und Gott sagt, es gibt andere Prioritäten, andere Sachen, die wesentlich sind, nämlich Gemeinschaft statt Egoismus. Freiheit statt sich Sorgen müssen machen und kämpfen müssen. Die Sorgen von dieser Welt, wie Essen, Trinken, Kleidung, das Dach über dem Kopf, Gesundheit, ja, wie lange dauert mein Leben? All diese Sorgen sind Sachen, die uns eigentlich ablenken vom wirklich Wichtigen. Denn all das ist verknüpft mit dem, was die Welt bieten kann. Und was die Welt bieten kann, ist vergänglich. Ich habe vor 3 Jahren einen Töff fast geschenkt bekommen. Also, wir für wenig Geld können kaufen, ein altes Geschirr, meine Mathilda. Leider habe ich es jetzt nicht da. Ich musste der Frau ihren Töff nehmen. Meine Mathilda hat im Moment ein bisschen Probleme. Sie hat undichte Zylinderkopfdichtungen. Aber ich habe die geschenkt bekommen. Und dann habe ich ein paar Sachen dran schrauben, damit sie wieder fahrbar ist. Unter anderem habe ich die Gabeln auseinandernehmen und die Dichtungen ersetzen. Und bei dem habe ich unter anderem einen Simmering rausgenommen. Der schaut, dass das Ganze nicht verrutscht, dass es verhebt. Und der Simmering, dort habe ich so richtig gesehen, was Rost bewirken kann. Der war zwar eingeklemmt zwischen 2 Gummidichtungen und von unten hat nur Öl kommen. Aber der war von Rost so richtig zerfressen, also wirklich wie angeketscht. Da hatte so richtige Bisse draussen von Rost und Löcher. Da habe ich gemerkt, aha, Rost, ja, das ist wirklich das zerketschete Zeug. Aber alles, was wir in dieser Welt haben, ist vergänglich. Vor wenigen Jahren haben sehr viele Leute gemerkt, wie das, was eine Sicherheit hat, geben soll, plötzlich weg ist, ganze Altersversorgungen, die sich in Luft aufgelöst haben, die zerplatzt sind, die pulverisiert wurden mit dieser Bank- und Wirtschaftskrise. Das Vertrauen in Banken, wie auch in das, was man selber auf die Seite tun kann, ist plötzlich weg gewesen. Es geht schnell, dass das, was uns gesichert oder Sicherung soll geben in dieser Welt, dass das nicht mehr funktioniert, dass das nicht mehr da ist, es ist vergänglich. Gottes Reich hingegen hat Ewigkeitswert. Gottes Reich ist etwas, das weit über unser hiesige Leben, über die 70, 90 Jahre oder wie viel das wir haben, das weit über das rausgeht. Und dort sollen wir Schätze sammeln, sagt Jesus. Man soll uns auf das fokussieren und dort Schätze sammeln. Und diese Schätze, das ist Liebe, Frieden, Freude, geduldiges Ausharren, Treue, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und man denkt, das habe ich irgendwo schon mal gehört. Galater 5 sind das Früchte vom Geist. Das, was Gott sagt, er möchte es durch seinen Geist in dir und mir bewirken. Gott selber möchte sie in uns tun. Sie sind so wichtig, dass Gott sagt, hey, ich habe eine super Arbeitsteilung. In einer Idee für eine Arbeitsteilung, wir machen Jobsharing. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und mit das alles sind alle weltlichen Sachen, denkt, die wir brauchen zum Leben. Gott sagt also, du, mein Ziel, nämlich, dass Menschen und Gott in Liebe und versöhnt miteinander unterwegs sein können. Also, dass du mit mir und mit allen Menschen kannst versöhnt und in Liebe unterwegs sein kannst. Du das Ziel, das vorderst setzen und ich schaue für den Rest. Trachtet zuerst. Es geht nicht um eine Reihenfolge, sondern um Priorität. Das ist cool, hä? Yeah, all meine Rechnungen, ich muss nicht mehr schauen. Yeah, Steuern interessiert mich nicht. Ja, nicht ganz. Da müssen wir halt schon wieder auch noch die ganze Bibel mit reinnehmen. Gott sagt uns sehr wohl, dass er uns Anteil gibt daran, wie wir das lösen können. Er gibt uns Gaben und Fähigkeiten und Zeit, die wir einsetzen können, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Er gibt uns vielleicht auch eine Arbeitsstelle oder Aufträge, wenn wir eine Firma haben. Also Gott sagt schon, das gibt du dies oder rein. Eben, es ist Jobsharing. Er verlangt von uns schon auch, dass wir es reingeben. Aber es ist nicht das Wichtigste. Es ist nicht das Zentrale. Es ist nicht das Ziel von unserem Leben, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen oder auf dieser Welt alles erreichen, sondern eben das Reich Gottes. Das ist es, was zuvorderst sein soll. Man soll unsere Prioritäten auf das Richtige setzen. Man könnte sagen, Gott sagt mit, oder Jesus sagt mit dem Trachten zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, sagt nichts anderes als, verschwend dein Leben nicht für vergängliche Mist. Das ist jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt. Aber schlussendlich geht es um das. Verschwend dein Leben nicht. Tu dein Ziel vom Leben richtig wählen. Wer von euch fahrt Töff? Hand auf. Doch ein paar, hä? Bin nicht der Einzige. Ja, okay. Die Töff gefahren sind, die kennen es, die anderen können wir es erklären. Wisst ihr noch, was das ist? Die Töff Prüfung haben gemacht. All 2,5 Meter. 1, 2. 1, 2,5. 1, 2,5. Das ist ein Slalom. Das solltest du fahren können an der Prüfung. Und du hockst hier auf deinem Töff. 300 Kilo unter dem Füdli. 2,20 Meter Länge. Könnte eng werden. Du probierst. Fahrlehrer sagt, fahrt mal. Dort müsst ihr durchkommen. Die ersten 2 Kurven gehen, aber spätestens beim 3. Töckel. Dass du nicht ablegst, stehst ab und schon hast du verloren, oder? Man darf auch nicht abstehen zwischen. Und dann kommt der spannende Moment. Auf den freut sich jeder Fahrlehrer, das haben wir schon mehrere bestätigt. Dann rufen sie alle zurück und sagen, hey, es hat keiner geschafft, hey, kommt mal. Jetzt steht ihr nochmal in die Linie. Schaut nicht auf die Töckle. Schaut nicht auf die Pylonen, sondern nehmt das Ziel da vorne. Dort müsst ihr herfahren. Und jetzt fahrt nochmal. Und plötzlich geht's. Plötzlich kommst du um die Pylonen herum, weil du das Ziel vor Augen hast. Du siehst, wo du herfährst. Und dort kommst du durch. Und Pylonen, musst du keine Angst haben. Die siehst du immer noch. Aber an der Peripherie, außen am Rand von deinem Gesichtsfeld. Gott hat dieses Gesichtsfeld gegeben, das mehr umfasst als ein Pünktchen. Und beim Töff-Fahren sagt man, dort, wo du her schaust, fahr her. Es lohnt sich nicht, auf den Gegenverkehr zu schauen. Es lohnt sich auch nicht, irgendwo in die Pampa rauszugaffen. Weil dort, wo du her schaust, fährst du her. Aber es ist eben nicht nur im Töff-Fahren so. Es ist eben auch in unserem Leben so. Dort, wo wir her schauen, dort laufen wir hin. Dort bewegt sich unser Leben hin. Unser Problem ist vielleicht das, beim Töff-Fahren, die Pylonen, die verhalten sich relativ ruhig. Die stehen da, fertig. Die Pylonen oder Töckel, die wir im Leben haben, die uns ablenken wollen, die sind vielleicht laut schreiend. Die haben vielleicht Arme, die uns packen wollen. Die blasen sich auf zu riesen Teils und wollen uns vorgaukeln, sie seien jetzt das wirkliche Ziel. Oder sie seien die alles hinten dran verblasst. Vielleicht kennst du auch so Töckle. So Töckle, die schreien, was, du willst eine Ausbildung machen, vergiss doch den Türk, du doch nicht. Oder was, dein Arbeitsplatz, hey, du, vergiss doch den, siehst du, wie es schlecht läuft, du musst jetzt vor allem darum kümmern, dass du deinen Arbeitsplatz behalten kannst. Oder du hast nicht genug Geld, du kommst nie durch, du musst unbedingt mehr Geld verdienen. Mach mehr, dass du mehr Geld verdienst, das ist das Wichtigste. Alles andere kann hinten anstehen. Oder wenn du jetzt nicht alles auf deine Gesundheit setzt, dann wirst du so ein Schlafbauch wie der andere. Viele so Töckle haben mit Angst zu tun. Viele so Töckle haben mit Sorgen machen zu tun. Es gibt aber auch andere. Hey, hast du gesehen, der andere hat viel die Schönere auf dem Sozus wie du. Oder hast du dem sein Töff gesehen? So eine glänzige Maschine und du kommst mit deinem Rosthaufen daher. Es gibt auch Versuchung. Nicht nur für die Töfffahrer. Jetzt gönnt ihr doch noch die TV-Serie. Klar, 90 Folgen sind viel, aber das musst du jetzt einfach zu gut tun, das ist doch cool. Oder wenn du das Handy oder den PC nicht hast, den neuesten, dann verpasst du einfach etwas. Das ist so cool, das löst dir deine Probleme. Es gibt Versuchungen, es gibt Ängste, Sorgen. Und es ist verständlich, dass wir in unserem Leben zu Situationen Sorgen machen oder Gedanken machen. Dass wir uns überlegen, ja, wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Oder kann ich die Ausbildung prestieren? Das gehört zum Leben. Es gehört auch die Frage zum Leben, wer hockt auf meinem Sozius? Oder wenn Eltern ihr Kind das erste Mal in die Schule gehen lassen, dass sie sich dann überlegen, kommt alles gut, ist alles sicher, das ist alles normal. Dass Leute, die kurz vor der Pension stehen oder schon in der Pension drin sind, sich überlegen, längt das, was wir als Pension haben, oder was kommt da auf mich zu, das ist alles verständlich. Und von der Werbung müssen wir nicht reden, die prasselt jeden Tag von allen Seiten auf uns zu und schreit uns die Ohren voll. Aber in dem Sinne zu sagen, hey, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich schaue zuerst auf Gott. Und alles andere kommt an die Peripherie. Alles andere kommt nicht ins Zentrum von meinem Blick. Ich schaue auf Gott. Und in dem Sinne merke ich, das muss tagtäglich passieren und manchmal sogar mehr als einmal pro Tag. Vermutlich sogar häufig mehr als einmal pro Tag. Und ich mir bewusst sage, hey, wo ist mein Ziel? Woher gehe ich? Was will ich? Und es ist eine riesige Hilfe, wenn wir am Morgen zuerst unseren Blick schärfen auf das Ziel. Als ich diesen Sommer mit ein paar Töfffahrern unterwegs war, auch von hier, gell, Pierre und Ueli, das war eine coole Sache, aber wir haben zuerst auch geschaut, wo gehen wir her? Und dann sind wir erst losgefahren. Und das sollten wir auch im Tag machen, dass wir zuerst schauen, wo wollen wir her? Und wenn wir sagen, wir wollen das auf Gott richten, das heisst, mit Gott Zeit verbringen. Nehmen wir zuerst mal Zeit mit dem Ziel. Und das Ziel ist ja eigentlich Gott und sein Reich. Also tun wir mit Gott befassen. Ich nehme mir Zeit für ihn. Und da hilft es, wenn ich auch lese, was er zu dieser Situation sagt, wer er ist, was er denkt. Und das lerne ich da drin kennen. Das lerne ich aber auch kennen, indem ich mit ihm rede. Dass ich einen Dialog mit ihm habe, nicht einen Monolog. Das Gebet sollte nie zum Monolog werden. Schade, wenn es so wird. Wenn nur noch ich rede und nicht Gott. Aber eigentlich ist es Gebet ein Dialog mit Gott. Und es hilft auch, wenn ich das mit Geschwistern mache, wenn ich das kann. So wie heute Morgen. Das ist jetzt halt wöchentlich mit in dieser Grösse, das ist auch gut. Aber immer wieder, wo ist mein Ziel, wo läuft mein Leben her? Ich habe einen rabbinischen Lehrsatz gelesen, der mich sehr herausgefordert und beeindruckt hat. Wer sich mit den eigenen Angelegenheiten beschäftigt, bevor er am Morgen gebetet hat, der ist, als ob er einen Götzenaltar baute. Da haben wir dann überlegt, wie gehe ich in mein Büro? Ich mache meine Stillezeit oder meine Ausrichtung auf Gott eigentlich meistens im Büro. Und gemerkt, ui, also nicht zuerst Kampi anstellen, sondern warten und mit Zeit mit Gott verbringen. Wenn wir unser Ziel nicht wählen, dann verirren wir uns. Bei diesen Töckeln, die wir unterwegs begegnen und mitten unterwegs sind, da kann es passieren, dass wir mal abstehen müssen. Im Gegensatz zu der TÜV-Prüfung hat man dann aber nicht verloren. Sondern Gott sagt, ich weiss, dass die Töckeln da sind und ich weiss, was die Töckeln machen in deinem Leben. Und du, ich bin nicht nur das Ziel, sondern ich bin mit dir unterwegs. Und es gibt Momente, wo Gott dich aufhebt, dass du nicht kippst. Und es gibt Momente, wo Gott dir Menschen zur Seite stellt, die dich aufheben, dass du nicht kippst. Und was immer ist, Gott ist mit dir unterwegs. Gott fährt mit dir. Nicht auf dem Sozius, sondern in dir selber. Und damit hat er durch dich auch die Steuer in der Hand. Das ist die Frage, ob du ihm überlässt. Er nimmt uns die Töckel nicht weg. Das müssen wir manchmal schmerzlich erfahren. Und ich denke, wir haben gehört, dass man es sehr schmerzlich erfahren kann. Gerade wenn man einen Menschen loslassen muss. Wir können schmerzlich erfahren, dass die Töckel da sind. Aber Gott ist dann in dem Moment mit uns. Und er sagt, ich lasse dich nicht gehen. Ich heb dich. Ich helfe dir. Du gehst nicht auf einen harten Asphalt, sondern du gehst in meine Hand, wenn du mir vertraust. Ich schaue zu dir. Und er braucht uns Menschen dazu, dass wir das anderen Menschen wieder sind. Er möchte es so. Er möchte auch das mit uns im Jobsharing machen. Gott verspricht uns in dieser Welt kein leidens- und problemfreies Leben. Das ist nicht die Hoffnung, die wir als Christen haben. Aber er verspricht uns, dass er in unseren Problemen und in unserem Leiden mit dabei ist, mitdreht, mitführt und uns zum Ziel führt. Und ich wünsche uns das. Ich wünsche uns, dass wir Gott so vertrauen und dass wir wirklich danach tracht auf das Ziel zugehen. Und dann dürfen wir auch ein Verlangen haben, wie Gott es Verlangen hat. Nämlich das Verlangen, dass wir Gottes Handeln auch sehen. Und ich weiss aus meinem Leben und aus vielen Leben, die ich inzwischen reingesehen und miterleben durfte, dass wir dann auch Gottes Handeln sehen. Wo wir ihm vertrauen, sehen wir Gottes Handeln. Vielleicht nicht immer nach unseren Wünschen. Vielleicht nicht immer nach unseren Vorstellungen. Aber Gott handelt. Es ist sozusagen unvermeidbar. Warum? Weil er es versprochen hat. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.